Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Ich grüße Sie heute mal wieder nicht aus dem Funkhaus, sondern aus der Privatwohnung der ehemaligen Unternehmerin Marie-Louise Schwarz-Schilling. Sie ist inzwischen 91 Jahre alt und noch immer ganz schön aktiv. Wenn man ihre Wohnung hier betritt in Berlin, dann wird man von zwei großen Gemälden im Flur empfangen. Vis-à-vis hängen große Porträts von Marie-Louise Schwarz-Schilling und ihrem Mann, dem ehemaligen Postminister Christian Schwarz-Schilling. Frau Schwarz-Schilling, wie kam das zu diesen Porträts?
Ja, wie kam es? Ich weiß auch nicht mehr genau. Wir sind befreundet gewesen mit dem Maler. Mhm. Mit dem Maler, der meinen Mann gemalt hat. Mit dem sind wir befreundet aus Paris, 52 und sowas alles. Und der hatte Lust, ihn zu malen. Da haben wir gesagt, mach doch mal. Mhm. Das war alles. Und da haben wir gesagt, ja, jetzt hängen wir es auch auf.
Und gucken sich hier gegenüber an im Flur.
Ja, ja.
Ihr Wohnzimmer ist auch sehr eindrücklich. Überhaupt diese Wohnung, riesige Altbauwohnung in Berlin. Ja. Große Zimmer, groß, größer am größten, ausgelegt mit, was ist das, chinesische Teppiche?
Ja, mein Mann ist ja Sinologe, gelernter Sinologe. Und wir haben deswegen früh uns für chinesische Sachen interessiert. Mhm. Die chinesischen Teppiche sind sehr passend für den Jugendstil. Leider hat Mao das dann verboten.
Wenn Sie sich hier umschauen, was ist Ihr Lieblingsstück in dem Wohnzimmer? Etwas, was Sie besonders gerne mögen?
Ich mag einfach alles gerne hier. Ich finde es schön. Ich will jetzt nicht irgendein Ding so hervorheben. Aber ich freue mich immer. Ich freue mich, wenn ich meine Sachen wiedersehe.
Im vergangenen Jahr hat Marie-Louise Schwarz-Schilling mit 90 Jahren die Stiftung Mitte Berlin gegründet. Und damit mischt sie sich ein in eine lange währende, sehr kontroverse Debatte über die Gestaltung von Berlins historischer Mitte. Was hat Sie, Frau Schwarz-Schilling, so spät dazu bewegt, eine Stiftung zu gründen?
Weil ich so viele andere Sachen zu tun hatte. Ich war hier bei der Friedensuniversität, ich habe einen Damensalon geführt. Und dann ist mir da eingefallen, jetzt musst du was tun für Berlin. Es gibt ja sehr viele Vereine und Foren und sie heißen immer wieder anders, die sich um die Mitte Berlins kümmern. Aber keiner tut wirklich was. Sie schreiben nur alle darüber. Und da habe ich gedacht, gehört Butter über die Fische. Man muss Geld auch dazu bringen, damit man was veranstalten kann. Das kostet ja alles Geld. Das kann man nicht einfach verschweigen. Also habe ich gesagt, mache ich eine Stiftung. Spät, vor allem allerdings muss ich zugeben, weil ich dann Dr. Benedikt Göbel kennengelernt habe, der ja ein großer Spezialist für das alte Berlin ist. Und da habe ich gesehen, der weiß, was man machen muss, der weiß, wie es alles ausgesehen hat, der weiß, wem die Grundstücke gehörten, der die ganze Geschichte dieser Stadt auch kennt. Und dann habe ich mich entschlossen, eben eine Stiftung daraus zu machen.
Wie würden Sie denn Ihre Beziehung zu Berlin beschreiben? Sie haben ja nicht immer hier gelebt, sind hier geboren, aber waren eben auch lange, kommen wir noch drauf, an anderen Orten in Deutschland zu Hause. Unterm Strich wahrscheinlich doch die längste Zeit Ihres Lebens in Berlin, oder?
Ja, kann man schon leicht so sagen. Ich bin ein Stadtmensch und ich habe Berlin einfach immer geliebt. Ich war sehr stolz auf Berlin. Mensch, wenn dann Verwandte aus dem Westen kamen, aus Stuttgart oder irgendwo, dann habe ich immer gedacht, wir sind die Größten hier. Und ich war sehr stolz, immer auf Berlin. Und ich liebe es eben. Und ich liebe auch die Havel sehr. Ich bin auch landschaftlich sehr an der Umgebung Berlins interessiert und habe die sehr gern. Wissen Sie, es lässt sich nicht alles ganz in richtigen Worten beschreiben. Das ist eine Emotion. Insofern kann ich Ihnen jetzt nicht mehr erzählen.
2016 hat der Berliner Senat einen Bebauungsplan beschlossen, mit dem die historische Struktur der historischen Mitte wiederhergestellt werden soll, ausgehend von dem ältesten Marktplatz Berlins, ja, dem Molkenmarkt. Heute sind auf dem Platz vor allem Straßen, Riesenbaustelle, ziemliches Chaos. Man erkennt das gar nicht mehr. Sie haben als Kind mal einen Schulausflug dahin gemacht.
Ich war ja 7 Jahre oder 8 oder was, also relativ klein noch. Und wir sind mit der ganzen Schulklasse, damals gab es das Heimatkunde, gab es in der Volksschule, und mit der ganzen Klasse fuhren wir zur Gertraudenbrücke. Und das fand ich toll. Und da ist ein Haus daneben. Und da konnten wir in den Keller gehen. Und an dem Kellerfinsen oben floss die Spree entlang. Das fand ich auch ganz aufregend, unter der Spree zu sein. Mhm. Ja, das fand ich, hat mir riesen Eindruck gemacht. Und der Eindruck ist haften geblieben.
Von was für einer historischen Mitte träumen Sie für die Zukunft? Wie stellen Sie sich das vor?
Was man machen kann, ist einzelne Gebäude, besonders hervorragend. Wir denken an die Judenhof und an den das Graue Kloster, an Einzelgebäude.
Also die Schule.
Die Schule,
das Graue Kloster.
Gymnasium, also die ganze, das wieder aufzubauen, um eine Erinnerung zu schaffen. Ein Erinnerungsort, wo man sieht, wie haben die Leute denn früher gelebt.
Der Judenhof ist was genau für Leute, die Berlin nicht gut kennen?
Ein sehr hübscher Platz. Die Häuser sind verschieden groß. Und sie haben eine wunderbare Treppe. Man muss ihn sehen. Ich kann Ihnen das nicht mit so vielen Worten beschreiben. Ich bin leider kein Landschaftsbeschreiber, bin ich nicht.
Also Gründerzeitarchitektur?
Nein, der Judenhof ist nicht Gründerzeit. Gründerzeit ist eher das Graue Kloster. Judenhof ist einfach das neben der Residenz aufgebaute Berlin. Berlin hat ja die Residenzstadt, die heute auch wieder aufgebaut ist, aber die Bürgerstadt davor, die davor ist, die möchte ich gerne wieder ein bisschen ins Gedächtnis rufen.
Wie schon beim Humboldt-Forum gibt es ja auch hier viele kritische Stimmen. Also die Historisierung, die kulissenhafte Rekonstruktion, die ist nicht jedermanns Sache. Plätze, Gebäude, Denkmäler aus der Zeit vor, sagen wir 1933, jetzt wieder auferstehen zu lassen oder wieder zu bauen, das scheint vielen auch rückwärts gewandt. Was sagen zum Beispiel Ihre Enkelinnen und Enkel dazu?
Ja, die sind auch kritisch. Ganz richtig, was Sie sagen, die sind auch kritisch. Ich selber sage nur, dass man nicht die Erinnerung verdrängen soll. Man soll auch an der Erinnerung festhalten. Wenn man immer alles verdrängt und wegschmeißt, Gottes Willen, das ist alt, das brauchen wir doch gar nicht mehr, dann betrügt man sich selber. Denn die Erinnerungen kommen immer irgendwann wieder hoch. Plötzlich gibt's wieder Rechte hier in Deutschland. Also man kann es ja gar nicht fassen. Aber es ist so. Es kommt immer alles, was man nicht bearbeitet hat, an was man sich nicht erinnern will, was man verdrängen will, weil es gar nicht da ist. Das kommt eines Tages hoch und fällt den Nachkommen auf die Füße.
Aber die Stadt ist ja auch, passt sich ja an die Bedürfnisse der Menschen, und die leben heute anders als vor 100 Jahren.
Also Sie haben völlig recht. Aber meinen Sie denn, dass die Städter von Berlin das schön finden und gemütlich? Das heutige Mitte Berlin? Wie würden Sie das denn beschreiben?
Nee, ich glaube auch, dass es da große Defizite gibt, aber stimme nicht unbedingt einer Historisierung zu.
Ja, also was würden Sie denn vorschlagen? Dann sagen Sie doch mal, was Sie vorschlagen würden.
Na, ich würde mir was Gemischtes wünschen, auch moderne Architektur.
Ja, ja, das bin ich ja auch dafür. Also ich will ja nicht die ganze Mitte wieder in alter Weise aufbauen. Einige Gebäude, die herausragen, um uns daran zu erinnern, wie es früher war. Mhm. Weil doch die Leute eigentlich alle ganz gerne wissen, wie war es denn früher? Ich als Kind wollte immer wissen.
Unter der jetzigen Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeld, die, ich glaube, hier im Haus sogar ihre Nachbarin ist, wenn ich das richtig gesehen habe, auf dem Klingelschild.
Ja, wir kennen uns zufälligerweise schon seit langem, aber nur als Haushaltentyper.
Unter ihr jetzt als Senatsbaudirektorin geht es ja ziemlich viel Streit um die Planung der historischen Mitte. Also zum Beispiel darüber, ob da nur landeseigene Wohnungsbaugesellschaften bauen dürfen oder auch andere private Bauherren. Kahlfeld plädiert für Letzteres. Das würde die Mieten natürlich in die Höhe schnellen lassen. Was ist
ja,
Ihre
aber
Rolle?
Die Mieten in die Höhe steigen lassen. Die Baugesellschaften können auch nichts anderes machen.
Naja, können
die
effizienter bauen.
Die Baukosten sind so gestiegen.
Naja, nur wenn die großflächig bauen, ist es natürlich effizienter, als wenn das alles kleinteiliger wird.
Sie haben recht, aber wir wollen ja nicht überall kleinteilig bauen. An einigen Stellen, um es schön zu machen, um es angenehm zu machen, um es anmutig und freundlich zu machen.
Wie sehen Sie da Ihre Rolle als Stifterin in diesem, ja schon in Berlin kann man schon sagen, Häuserkampf?
Meine Rolle ist sozusagen, eine Hintergrundfrau zu sein. Andere Leute dazu zu bewegen, sich in den Vordergrund zu stellen. Und sowohl den Senat, das ist ja eine große Gruppe, als auch die Bevölkerung wieder zu animieren und zu erfreuen und zu beleben und zu ermutigen. Ermutigen ist eigentlich meine Aufgabe.
1932 ist Marie-Louise Schwarz-Schilling in Berlin geboren, heute also 91 Jahre alt. Wo und wie sind Sie in Berlin aufgewachsen?
In Morbid, da wohnten meine Eltern. Und dann sind wir 34, glaube ich, schon nach Dahlem gezogen. Mein Kinderhaus, mein Elternhaus. Es gehörte uns aber auch gar nicht. Das habe ich später erst erfahren. Mhm. Mein Vater hat das nicht gekauft, weil es war offenbar den Juden weggenommen worden. Und da gab es so eine Gesellschaft, die vermietete das. Und mein Vater hat gesagt, nee, also so von jüdischem Eigentum will ich nichts haben.
Sonntags habe ich gelesen, Kirchgang und Segeln auf dem Wannsee.
Ja, genau, richtig. Wir hatten einen ganz, ganz liebenswerten Pfarrer, den ich sehr gerne hatte. Der sang sehr schön. Und die Kirche war immer ein freudiges Sonntagsmorgenserlebnis. Und dann fuhren wir, ich erinnere mich nur noch an die Zeit, wo man einen Bus fahren durfte. Man durfte ja kein Privatauto mehr haben, dann, als ich schon 7 wurde. Da war ja schon Krieg. Und dann fuhren wir nach dem Wannsee, Verein Seglerhaus am Wannsee, und da war die Wildente.
Was ist das?
Die Wildente war das Boot, das mein Vater dann von, der hatte das von seinen Freunden zusammengekauft, und dann wollten die das aber nicht mehr haben. Und dann hat mein Vater es selber übernommen, und dann fuhren wir, haben wir gesegelt.
Das sind jetzt so schöne Erinnerungen, ja, aber es war ja eben auch eine Kindheit im Krieg. Wie haben Sie dieses Kriegs-Berlin in Erinnerung?
Das Kriegs-Berlin hat sich sozusagen verfestigt 1943. Am Anfang des Krieges wurde Hamburg bombardiert, das wissen Sie. Und das kam ja erst langsam nach Berlin. 1943 wurden die Schulen geschlossen in Berlin. Wir mussten also weg und dann zog ich ja weg nach Westfalen, in das Sauerland, weil da Verwandte wohnten. Da habe ich mich während des Krieges aufgehalten, ging auch zur Schule. Da waren ja noch Schulen.
Und mit den Eltern oder ohne?
Nein, ohne Eltern. Ich alleine. Mein Vater musste ja hier sein. Die Firma ging ja weiter. Er war ja auch kriegsverpflichtet, oder wie man das nannte damals. Aber ich musste weg. Es wurde nämlich angeordnet, dass Kinder aus Berlin zu verschwinden hatten.
Und dann sind Sie gleich nach Kriegsende zurückgekommen nach Berlin. War das nicht ein Schock, wie die Stadt dann aussah?
Überhaupt nicht. Kein Schock, nur Glück. Sie verstehen das schwer. Aber Berlin war ja meine Heimat und nach der habe ich mich auch immer gesehnt. Und dann kam ich zurück. Mein Vater kam nach Westfalen und holte mich dort ab. Zu Fuß. Zu Fuß. Wir haben einen Bollerwagen gehabt und der ganze Flüchtlingsstrom aus dem Sudetenland oder Schlesien kam uns entgegen, zu Fuß. Das dauerte tagelang, bis wir nach Berlin kamen. Und dann bin ich da in Berlin wieder angekommen und fand es so schön, weil die alte Schule war noch da, die war nicht kaputt gegangen. Und zum Teil auch noch Lehrer aus der Zeit, also Lehrerinnen, weil das war eine Mädchenschule. Und ich habe sofort mich ganz glücklich hier gefühlt. Weil ich meine, natürlich war alles kaputt, aber Dahlem war nicht so kaputt wie andere Stadtteile.
Hm. Ihr Vater, Clemens John, führte seit 1918 diese Firma, die Akkumulatorenfabrik Sonnenschein. Die stellten an verschiedenen Standorten oder wechselnden Standorten in Berlin Batterien her. Er war also ein selbstständiger Unternehmer. Und Ihre Mutter, was hat die gemacht?
Meine Mutter war Kinderhortnerin von Beruf. Die durfte nicht studieren. Mein Großvater hat sein ganzes Vermögen in der Inflation verloren. Man muss sich das mal heute auch wieder ins Gedächtnis zurückrufen, weil im Moment ja auch immer so tut, als ob die Schuldenbremse eine Spleenidee von Herrn Lindner sei. In Wirklichkeit haben die Leute, die den Staat verschulden, die größte Schandtat begangen an der nachfolgenden Generation, denn der fällt es auf den Kopf. So sind meinen Großeltern die ganzen Staatsverschuldungen auf den Kopf gefallen nach dem Ersten Weltkrieg. Mit der Inflation und dem ganzen Theater, das es damals gab. An das muss man sich erinnern, wenn man heute über Schuldenbonds redet. Aber sie wollten noch was anderes.
Ja, die Mutter, was die Mutter gemacht hat, Kindergärtner.
Meine Mutter konnte eben nicht mehr studieren, weil mein Großvater kein Geld mehr, nicht mehr so viel Geld hatte. Und sie hat dann Kinderhortnerin gelernt.
Sie sind das einzige leibliche Kind Ihrer Eltern. Es gab noch zwei Pflegeschwestern.
Ja.
Hat Ihr Vater Sie früh als Nachfolgerin der Firma auserkoren? Also war das klar, dass das irgendwann auf Sie zukommt?
Ja, vielleicht, also sagen wir, seit ich so 14, 15 bin, weiß ich das, ja, dass das auf mich zukommt.
Und das war auch in Ihrem Sinne, oder nicht?
Ja, ich konnte gar nichts dagegen machen. Weißt du, früher hat man ja nicht so meditiert wie das heute. Selbstverwirklichung und so Zeug gab es gar nicht in unserem Kopf. Man tat das, was los war, was man musste. Und insofern wusste ich auch, dass diese Firma auf mich zukommt, ja.
Der Vater, naja gut, dann war ja aber auch klar, Sie brauchen eine entsprechende Ausbildung.
Ja, ich durfte ein Jahr machen, was ich wollte. Da habe ich in Göttingen ein bisschen Archäologie studiert und dann vor allem bin ich nach Paris gegangen. Ich wollte endlich mal ins Ausland und nach Frankreich, weil ich die Sprache so schön finde. Und das habe ich dann auch gemacht.
Archäologie und Paris, also das Leben hätte ja eigentlich eine ganz andere Wendung nehmen können.
Ja, Sie haben recht. Archäologin, ja, gut, hätte sein können. Also anyway, es ist so gekommen, dass ich dieses Paris-Jahr wirklich sehr, sehr gerne hatte und auch noch heute eben ein bisschen Französisch spreche. Nicht mehr ganz so. Und mein größtes Vergnügen ist, dass mein einer Enkel eine Französin als Braut hat.
Mhm. Mit der können Sie parlieren.
Ja.
Ihr Vater hatte neben Berlin noch einen neuen Firmenstandort gekauft in Büdingen in der Nähe von Frankfurt am Main.
Nein, das ist also nach dem Krieg erst gekommen. Mhm. Mein Vater hat gesehen, dass Berlin umgeben ist von der Sowjetunion. Rechts und links alles. Und er sagt, da kann ich nicht bleiben. Irgendwann werden die mich. Also ich meine, der hat das einfach gerochen. Darum hat er damals alle Handelsvertreter, die wir hatten ja viele freie Handelsvertreter, angeschrieben und gefragt, gibt es für eure Gegend irgendwo Gebäude, die ich kaufen kann, wo ich die Firma antue. Und siehe da, der Handelsvertreter von Frankfurt, ein Herr Kaiser, hatte tatsächlich in seiner Umgebung, eben bei Büdingen, ein großes Areal, das war mit solchen Baracken verbaut vom Arbeitsdienst. Und die hat mein Vater einfach gekauft. Und dann zogen wir da nach Büdingen hin. Das kannten wir alles überhaupt nicht. Das war auch völlig fremd für uns. Aber es war eine hübsche Stadt, eine kleine Stadt. Und da hat mein Vater sofort zugelangt und hat zuallererst eine Landwirtschaft aufgezogen. Nämlich das Gelände drumherum gepachtet und dort Kartoffeln und Weizen und allerlei angebaut. Und es gab in dieser Firma Essen. Für die paar R-Mark wäre ja keiner gekommen. Aber fürs Essen kamen sie alle. Und da haben wir alle gegessen davon. Die ganzen Sonnenscheiner und wir auch.
Sie haben dann auf Wink des Vaters, sage ich jetzt mal, Volkswirtschaft studiert in München. Dort auch Ihren Mann kennengelernt, Christian Schwarz-Schilling. An der Uni oder wo haben Sie ihn kennengelernt?
Beim Faschingsfest. Eine Freundin brachte ihn mit.
Wie waren Sie verkleidet?
Ich selber?
Ja, und er?
Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau.
Haben Sie es nicht mehr vor Augen?
Nein, aber wir mochten uns gleich.
Marie-Louise Schwarz-Schilling hat schon erzählt, dass ihr früh klar war, dass sie irgendwann das väterliche Unternehmen übernehmen würde. Doch das kam dann schneller als gedacht. Sie waren erst 25 und mitten im Examen, als ihr Vater 1957 gestorben ist. Was haben Sie als erstes gedacht, als Sie das erfahren haben?
Schrecken habe ich, furchtbaren Schrecken. Mein Vater hatte nämlich gesagt, also du gehst nachher in die Firma. Und er hat vor allem meinen Mann dann akzeptiert. Der war ja Sinologe Mein Vater ist ja kein Akademiker gewesen. Der hat gesagt, was ist denn das, Sinologe sein? Also der war aber ganz einverstanden. Wir sollten nach Amerika gehen, noch der Christian und ich. Und er hat auch nicht gewusst, dass er sterben würde. Aber dann plötzlich saß ich im Examen, und zwar schriftlichen Examen. Wir mussten Klausuren schreiben. Und meine Mutter ruft plötzlich an und sagt, der Papi ist tot. Das war natürlich ein Wahnsinnsschock, ganz großer Schock. Aber dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Dann ist mein Mann schnell zu meiner Mutter hingefahren und hat ihr beigestanden. Und ich selber habe weiter das Examen gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich es jetzt nicht fertig mache, abbreche, und das ist eine ganz große Verschwendung von Zeit. Also habe ich weitergemacht.
Und dann sehr schnell das Unternehmen übernommen?
Ja, dann haben wir gesagt, naja, jetzt waren ja da Angestellte auch, erste Prokuristen und sowas alles. Und die sagten auch, diese Kinder, ja, lass die mal machen. Und dann haben sie aber geschrien, dann sind wir nochmal zu Arcella gegangen. Das ist ja ein Unternehmen, das aus seiner Familie kommt, Arcella. Und da haben wir nochmal so einen Schnellkurs gemacht, wie man machen kann. Und auf einmal rief der Herr Wulff, das war der erste Prokurist meines Vaters, uns ganz schreiend an, wir sollten eigentlich doch lieber kommen. Er müsste ja so viel entscheiden, das könnte er gar nicht. Also kamen wir zurück nach Büdingen und haben dann ab September, Oktober die Leitung übernommen. 57.
Sie waren damit ja eine der ersten weiblichen Unternehmerinnen im Nachkriegsdeutschland, in der Bundesrepublik. Mit was für einem Selbstverständnis, mit was für einer Vorstellung von Unternehmensführung haben Sie das gemacht?
Sieh mal, das ist eine Frage, die einem damals nicht gekommen wäre. Es war Not, es war keiner da, also musst du es machen. Man reflektiert doch nicht solche, das sind ja jetzt heutige Gedanken, die hatte man damals nicht.
Aber Sie hatten auch keine Manschetten, oder?
Was heißt Manschetten? Ich hatte meinen Mann, Gott sei Dank, und wir waren zu zweit und wir haben es einfach gemacht. Fertig, aus.
Wie haben Sie sich die Arbeit aufgeteilt?
Mein Mann hat sich sehr schnell in die Technik eingearbeitet und ich habe das ganze Finanzwesen unter meine Fittiche genommen und habe ein neues Controlling eingerichtet. Alle Sachen, die es damals noch nicht gab, die machten mir aber großen Spaß.
Sie waren beide politisch aktiv in der CDU, Sie selbst viele Jahre als Kommunalpolitikerin in Büdingen, Ihr Mann auf Bundesebene, dann eben lange Postminister. Welche Rolle spielte diese gemeinsame politische Heimat?
Ja, doch eine große Rolle. Ich habe ja nie verstanden, und es auch meinen Eltern und der ganzen Generation vorgeworfen, dass sie gar nichts von Hitler mitgekriegt haben, dass sie sich gar nicht gekümmert haben, dass sie diese ganze Nazi-Wirtschaft einfach haben gehen lassen. Also habe ich gesagt, man muss sich in die Politik einmischen, man muss was tun, damit es nicht wieder passiert. Und das war ein sehr vehementer Gedanke. Und insofern war das sich einmischen in irgendeine von den Parteien, und diese war uns am nächsten, fand ich einfach als Pflicht, weil man nicht das normal machen darf, einfach nicht da hingucken. Sie wissen doch, es gibt einen Romanschriftsteller, der hat so ganz viele Bücher geschrieben über diese Zeit. Daraus ist dann Babylon Berlin geworden. Mhm. Und der beschreibt ja auch einen Mann, der ist so alt wie mein Vater, so etwa.
Kutscher, ne? Volker Kutscher?
Genau, richtig, ja, so heißt er. Der beschreibt einen Mann, der ganz naiv immer sein ganzes Büro weitermachte, an den Rechtsstaat glaubte und dachte, um Politik brauche ich mich nicht kümmern, das machen andere Leute. Das ist ein Fehler, ein großer Fehler.
1982 ist Christian Schwarz-Schilling dann aus dem Unternehmen ausgestiegen, um eben Postminister zu werden im Kabinett unter Helmut Kohl, 10 Jahre lang. Sie haben alleine weitergemacht,
ja,
die Firma geleitet, dann wirklich alleine mit, weiß nicht, 1000 Mitarbeitern, insgesamt 35 Jahre lang. In dieser Zeit, in der Sie dann alleine waren, diese volle Verantwortung hatten, was war da besonders schwer?
Ja, besonders schwer natürlich diese Verleumdungsklage. Das Unternehmen wurde angezündet, der Werk Berlin wurde angezündet. Das wurde ja plötzlich das Privatfernsehen erlaubt, technisch. Und man dachte, das macht Herr Schwarz-Schilling, dieser Postminister da. Also wir wollen mal sehen, ob wir dem nicht was anhängen können. Prompt wurde also aus dieser Brandstiftung wurde ein Riesentheater im Fernsehen gemacht. Und das war natürlich sehr belastend.
Ich komme darauf später nochmal zurück, würde jetzt gerne noch das Abrunden, dieses Kapitel Sie als Unternehmensführerin, die parallel ja auch noch zwei Töchter bekommen hat. Wie haben Sie denn das hingekriegt?
Meine Töchter waren immer meine Kameraden. Ich habe mit denen viel mitgemacht, was die an Kummer hatten und Liebeskummer und anderen Kummer. Und die waren meine größte Stütze. Ich habe meine Kinder immer als Kumpel, also als Gefährten betrachtet.
Aber hatten Sie ein Kindermädchen? Oder
ja, Gott sei
also
Dank.
Also unterstützt?
Ja, ich hatte Gott sei Dank eine Kinderfrau, wie man das vielleicht sagt, unsere Fabi, eine ganz gebildete Dame, eine Pfarrerstochter, die hat 18 Jahre mit uns gelebt. Sonst wäre es nicht gegangen.
Und Ihr Mann, was war der für ein Vater? Sie haben ja viele Bücher, zwei Bücher geschrieben mindestens, zu diesem Thema Ehe, Familie, Partnerschaft,
ja.
Gleichberechtigung. Wie war das in Ihrer eigenen Ehe, die ja 66 Jahre schon besteht?
Reziprok. Jeder hatte Vorteile davon. Ehe, Liebe ist ein Handelsgeschäft. Da habe ich ganz dicke Bücher drüber geschrieben. Also man gibt und man nimmt. Und wenn man das nicht einigermaßen ausgeglichen macht, dann kann es schiefgehen. Aber das ist bei uns Gott sei Dank gelungen.
Also da heißt es dann manchmal, wir müssen heute Abend mal wieder verhandeln, oder wie?
Ja, man muss immer wieder verhandeln.
Als Ihr Mann Christian Schwarz-Schilling 1982 Bundespostminister geworden ist, wie hat sich Ihr Leben dadurch verändert?
Na ja, massiv. Er durfte nicht mehr in der Firma sein, durfte nicht mal kein Wort mehr reden. Natürlich haben wir trotzdem geredet, aber eben nur im verschlossenen Raum. Er musste nach Bonn ziehen. Das war auch aufregend. Wir mussten eine Wohnung plötzlich für ihn nehmen da in Bonn. Der war ja vorher in so einem Abgeordneten-Silo. Jeder Abgeordnete hatte da so ein kleines Zimmer. Da konnte ich nicht mal übernachten, wenn ich ihn besuchte in dem Zimmer. Also es war nicht angenehm. Wir haben eine Wohnung genommen da und sowas alles. Und ja, was sollten Sie jetzt noch wissen?
Ja, wie sich Ihr Leben verändert hat. Also vor allen Dingen auch mit Blick darauf, dass Sie ja plötzlich unter viel größerer öffentlicher Beobachtung stehen.
Ja, richtig. Sie haben recht. Wir hatten ja sogar Leibwache. Wir haben uns eigentlich mit diesen Leuten, die unsere Leibwache waren, ein bisschen befreundet. Die saßen ja in der Küche. Mhm. Weißt du, was machst du dann? Da redest du mit denen. Und das sind immer nette Leute auch. Also ich erinnere mich, wir hatten einen sehr netten Kommissar und später eine Kommissarin, die war der Boss. Man muss sich daran anpassen. Es hilft nichts.
Sie haben eben schon angedeutet, unter welchem Druck Sie auch standen. Also es gab in den 80er Jahren verschiedene Vorwürfe der Verquickung von Geschäftsinteressen und des Ministeramts Ihres Mannes, Berichte über ungenehmigte Batterieanlagen, Verseuchung der Firmenumgebung, Leid. Verschiedene Gerichtsverfahren.
Ja.
Wie sind die ausgegangen?
Alle ganz harmlos. Wir haben lediglich eine Ordnungsstrafe bekommen, weil wir irgendwelche Töpfe als Gesamtheit und nicht als Einzeltöpfe angemeldet haben. Es ist von den Vorwürfen nichts übrig geblieben, außer einer Ordnungsstrafe.
Mhm. Sie haben
aber es war massiv natürlich. Die Angriffe der Presse waren ganz massiv, wirklich sehr unangenehm. Und eigentlich auch, also wenn ich das heute sage, minderwertig, wirklich gemein und minderwertig.
Sie haben diese Vorwürfe in einem Buch aufarbeiten lassen, der Fall Sonnenschein, eine beispiellose Kampagne. Ob das jetzt tatsächlich eine Kampagne war, das mag ich jetzt selber nicht beurteilen. Aber mich interessiert, warum Sie meinen, dass die Kritik an der Firma mit dem Amtsantritt Ihres Mannes als Postminister größer wurde.
Ganz klar, weil das Fernsehen hatte Angst. Das Fernsehen war ja staatlich und es gab kein Privat. Die Leute, die das machten, ich weiß die Namen noch, einer ist Panorama, die dachten, sie würden ihre zentrale Rolle verlieren, wenn jetzt auch Privatsender auf den Schirm dürfen. Und das wollten die verhindern. Und die dachten natürlich, das war naiv zu denken, es könnte dann beseitigt werden, die Gefahr, wenn man diesen Minister wegmacht. das war in Wirklichkeit ein Fehlgedanke, denn das hatte ja was mit der Technik zu tun. Dass man jetzt Fernsehen machen konnte, privates, war eine technische Neuheit. Ich hatte gar nichts mit dem Mann da zu tun, mit dem Minister.
Naja, eine politische Entscheidung ist es schon auch gewesen.
Ja. Ja, Helmut Schmidt hat es ja Hamburg verboten, ja. Mhm. Helmut Schmidt wollte es auch nicht. Aber es ließ sich nicht verhindern. Tja, so ist es gewesen.
Warum haben Sie die Firma 1992 verkauft?
Es hatte ein bisschen was mit Stadtland zu tun. Meine Töchter wollten auch nicht in Wüdingen leben, in der Kleinstadt. Die wollten da eine in Bonn, die andere in Berlin sein. Es hat ein bisschen damit zu tun.
Und gut, aber Ihre Töchter waren ja erwachsen.
Ja, aber sehr jung. Guck mal, die waren ganz jung, 18 und 22. Also es ist sehr jung und in der Zeit willst du nicht plötzlich aufs Land gehen.
Und die hatten kein Interesse an der Firma?
Ja, sie hatten schon ein gewisses Interesse schon. Aber die Schlussfolgerung, dann musst du dein ganzes Leben in Wüdingen verbringen, die wollten sie nicht sehen. Und das hat mich dann doch beeinflusst. Und ich habe mir gesagt, wenn die Familie nicht selber das Unternehmen führt, soll man es verkaufen. Das ist nichts mit fremden Leuten, das dann machen, halb machen und so. Nein, dann Schluss.
Und auch Ihr Mann hat in diesem Jahr 1992 einen harten Schnitt gemacht. Er ist von seinem Amt als Postminister zurückgetreten aus Protest gegen die Haltung der Kohl-Regierung im Bosnienkrieg, weil sie nicht aktiv gegen die Gräueltaten in den Jugoslawienkriegen vorgegangen ist. Er hat sich dann später sehr für die Befriedung und den Wiederaufbau engagiert. Wie sehr hat dieses Thema, hat diese Region Ex-Jugoslawien auch Ihr Leben geprägt?
Ja, wir waren immer sehr gerne da. Ich bin auch heute gerne da, mische mich aber nicht in das Thema ein. Also er macht diese ganze, was das Politische in Bosnien angeht, macht er. Da mische ich mich nicht ein. Aber die Leute mag ich gern. Ich bin befreundet mit einigen. Und ich mag die Stadt Sarajevo gern. Ich mag unsere Wohnung dort gern. Also das alles liegt mir auch am Herzen. Aber ich mische mich da nicht ein. Ich bin auch kein Spezialist für dieses Thema.
Das war dann die 90er Jahre für Sie beide ja nochmal eine vollkommene Neuausrichtung,
ja,
Ihres
richtig.
Lebens mit Anfang, ja, 60. Mit solchen Entscheidungen und solchen Schritten,
ja,
muss man ja auch erstmal klarkommen. Wie lief das?
Ich habe mich reingestürzt in Berlin. Die Friedensuniversität war damals ganz groß und wurde. Und dann auch später meine Salons. Ich habe einen Damensalon aufgemacht. Also ich hatte immer sofort was zu tun. Und ich finde, man soll mit 60 ruhig was Neues machen. Finde ich eigentlich ganz angenehm.
Ja, und Sie kamen zurück nach Berlin. Die Mauer war gefallen.
Ja, das war ja das Tollste. Kinder, das war das Allerschönste. Dass die Mauer gefallen war. Mensch, ich war in New York zu dem Moment. Und sie haben mir gesagt, am Morgen, immer in den Hotels, wird dann die Zeitung unter die Tür geschickt. Und ich lese da, die Mauer ist weg. Und das war Wahnsinn, war verrückter Wahnsinn.
Wie haben Sie sich die Stadt zurückerobert?
Ich habe sie nicht erobert, ich bin reingefallen. Ich bin voller Vergnügen reingefallen. Ich fand es toll. Es war so schön. Es hat mich auch natürlich getröstet, denn wir waren schon traurig, dass wir die Firma verkaufen mussten. Aber es war nichts zu ändern. Und dann kommt die Mauer auf und ich kann nach Berlin zurück. Das war toll. Eines der schönsten Momente meines Lebens.
Vor einigen Jahren hat Marie-Louise Schwarz-Schilling angefangen, ein Ahnenbuch zu schreiben. Was war Ihnen dabei wichtig?
Ach, nur meinen Kindern und Kindeskindern zu erzählen, wie es früher war. Weil es lustig ist.
Ja, was schreiben Sie darin? Das, was wir hier jetzt auch miteinander besprechen? Oder?
Nein, das ist schon etwas intimer. Über das, was mein Vater meiner Mutter gesagt hat. Sie können das gerne lesen später. Ich erzähle aber jetzt nichts, das alles darf. Das ist ja eine Überraschung.
Ah, das ist noch nicht fertig?
Nein.
Und das kriegen dann die Töchter, die Enkelkinder und,
ja,
die Urenkel?
Genau.
Und wie kamen Sie auf diese Idee?
Weil ich selber immer ausgefragt habe. Ich habe immer meine Eltern und meine Tanten ausgefragt, wie es früher war. Ich war neugierig. Und ich dachte mir, vielleicht sind meine Kinder auch neugierig. Und dann bin ich ja nicht mehr da, kann es also nicht erzählen, können sie es lesen. Was ich selber noch mitgehört habe. Und ich stelle fest, ich habe schon wieder vieles vergessen. Wenn ich es heute lese, ach Gott, das hast du damals noch gewusst. Das ist schon 10 Jahre her und so.
Haben Sie also noch zu tun?
Ja, genau.
Schön, dass wir heute hier bei Ihnen sein durften, Frau Schwarz-Schilling. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke sehr, Frau Bürger, für Ihr Interesse.